Willkommen zum täglichen Sportpodcast am 7.10.2020. Heute die Themen: der NFL-Spieltag, der wurde jetzt auch beendet. Natürlich das NBA-Spiel Game 4 zwischen den Lakers und den Miami Heat, die French Open und zum Schluss nochmal Darts World Grand Prix. Wir starten mit Tennis und mit den Spielen von gestern. Podoronska besiegte Svitolina mit 2 zu 0. Swiatek besiegte Trevisan mit 2 zu 0 bei den Frauen. Kravets-Mies, das deutsche Doppel, was auch schon Wimbledon mal gewinnen konnte, sich da zu eines der ikonischsten deutschen Doppels in Tennis machen konnte, steht jetzt ebenfalls wieder im Halbfinale bei den French Open. Sie konnte Murray, den Bruder von Andy Murray, der nur im Doppel aktiv ist, besiegen, und Skupski, das Duo aus den beiden Spielern, konnten sie besiegen. Bei den Männern hatten wir dann wohl das Tennismatch des Jahres: Diego Schwartzmann gegen Dominic Thiem. Diego Schwartzmann konnte das Spiel 3 zu 2 gewinnen. Die Rallyes waren unfassbar lang zum Ende hin. Das Spiel ging 5 Stunden und 10 Minuten. Dabei ging der letzte Satz nur 35 Minuten, denn den konnte Diego Schwartzmann 6 zu 2 gewinnen. Da hat Thiem wohl einfach die Kraft gefehlt. Grund ist recht leicht. Natürlich aus den US Open angereist gekommen. Kaum irgendwie Zeit gehabt, sich zurechtzufinden. Kein Vorbereitungsturnier spielen können. Er war jetzt zweimal in Folge bei den French Open im Finale. Sicherlich ist er jetzt ein bisschen enttäuscht über seine Leistung, aber das gehört einfach zu. Diego Schwartzmann steht verdient im Halbfinale der Argentinier. 74 Winner geschlagen, 47, 62 Unforced Errors nur. Über 5 Stunden muss man sich mal vorstellen. 7-6 den ersten gewonnen, 5-7 den zweiten verloren. Den dritten 7-6 verloren, beim vierten 7-6 gewonnen, hätte er schon vorher gewinnen müssen, hat dann nochmal ein Aufschlagspiel abgegeben, da im Tiebreak, und den letzten 6-2. Was ein Kampf dieser beiden Spieler, beide große Spieler, und es war qualitativ, wie man auch anhand der Statistiken gesehen hat. Ich meine, Unforced Double Faults hatte Diego Schwartzmann im Schnitt 1 pro Satz, Dominic Thiem nur 3 insgesamt. Der First Serve kam zu 66% ins Feld bei Schwartzmann, bei Dominic Thiem auch 60. Das sind Statistiken, sind jenseits von Gut und Böse. Und bei Tennis ist es ja wirklich nicht leicht. Es ist nicht so ein Statistiksport wie alle, wie zum Beispiel Basketball. Allerdings trotzdem sind diese Statistiken sehr ausdrucksvoll und können schon so einiges aussagen über wie hochqualitativ dieses Match war. Diego Schwartzmann wird auf Rafael Nadal im Halbfinale morgen treffen, denn er besiegte den 19-jährigen Jannik Sinner, den Zverev-Besieger, mit 3 zu 0. Die ersten beiden Sätze waren sehr eng. Den ersten Satz konnte Rafael Nadal mit 7-6 gewinnen, den zweiten mit 6-4, den dritten mit 6-1. Ja, war das Problem? Einfach die Breakpoints, die Sinner nicht genutzt hat. Er hat 2 von 8 Breakpoints gehabt bzw. genutzt. Er hätte viel mehr nutzen müssen. Er hatte wirklich sehr, sehr viele. Um ein Beispiel zu nennen: im ersten Satz hatte er beim Aufschlagspiel von 3-2 aus Sicht von Nadal ein. Dann hatte er einmal gebreakt, wurde dann gerebreakt und dann, ja, dreimal beim eigenen Aufschlag Punkte verloren im Tiebreak. Im zweiten Satz hat er auch wieder einige Chancen nicht genutzt. Hat auch da sogar gebreakt, wurde dann direkt wieder gerebreakt. Sprich, das hat sich dann durchs Match so durchgezogen, dass er zweimal gebreakt hat, zweimal gerepackt hat. Rafa hat seine Qualität spielen lassen. Hab gedacht, Sinner hätte einen leichten Vorteil. Ich habe jetzt nicht mit dem Sieg gerechnet, allerdings mit dem Satzgewinn schon. Einfach aufgrund der Routine von Nadal. Der ist ein Spieler, der wirklich seine Abläufe braucht. Wenn er zum Beispiel nach dem Spiel, nach dem Aufschlagspiel, geht er nicht über Linien. Die Wasserflasche muss genau gleich sein. Er fasst sich immer gleich an, vor einen Aufschlag serviert und alles das. Und was man auch weiß, er hat Angst vor Dunkelheit, sprich, er ist einer, der sehr, sehr früh schlafen geht, gerne um 20, 21 Uhr. Und das Spiel ging erst um 22:30 Uhr los, sprich, es war die Night Session überhaupt. Sowas gab es noch nie in Paris, denn da hat man jetzt ja erstmal das Stadion ausbauen müssen mit Flutlichtern und sowas. Und da konnte er 3-0 gewinnen, damit habe ich nicht gerechnet, aber er ist halt ein Profi. Und Nadal ist Nadal, immer noch eine große Legende, immer noch vielleicht der beste Tennisspieler, zumindest auf Sand. Und das hat er ja eindrucksvoll bewiesen. Kommen wir noch kurz auf die Spiele von heute. Ich nehme den Podcast hier um 18:20 aus. Und Tsitsipas hat seinen Gegner Rublev 3 zu 0 besiegt. Rublev konnte Tsitsipas in Hamburg besiegen. Rachel Süß 3-0, 7-5, 6-2, 6-3. Ganz, ganz souverän. Kein Satz war gefährdet. Kvitova konnte leider Laura Siegmund besiegen. Für sie ist jetzt Schluss im Viertelfinale. Eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, 6-3, 6-3. Auch einigermaßen gut geschlagen, sich nicht abfertigen lassen und mit der Leistung kann sie zufrieden sein und darauf kann sie wirklich aufbauen. Kenin konnte Collins besiegen, 2:1, und gleich spielt noch Djokovic gegen Carreño Busta um 18:35, sprich in ein paar Minuten. Das sollte eine sichere Nummer werden aus Sicht von Djokovic. Jetzt kommen wir auf die NBA zu sprechen, auf das Spiel zwischen den Lakers und Miami. Bei Miami war Bam Adebayo zur Goran Dragic, hat es versucht, konnte nicht spielen. Er hat sich warm gemacht, hat gemerkt, Schmerzen sind zu hoch. Danach hat man auch ein Video gesehen, wie ihm die Tränen gekommen sind. Es war sehr emotional für ihn, er war noch nie in den Finals, hat überragend gespielt und war jetzt leider raus. Bam Adebayo war dafür wieder fit. Und LeBron James und Anthony Davis waren auch fit. Gemeinsam 50 Punkte beim 102:96 Sieg gegen Miami. Dabei hat Anthony Davis den Dagger erzählt beim 92:101. Danach war auf noch verworfen und so weiter. Die beiden Spieler waren wieder überragend. Bei Miami konnte Jimmy Butler nicht seine 40-Punkte-Leistung wieder abrufen, die man einfach weiterhin braucht, wenn Goran Dragic fehlt. Klar hatten dafür andere Spieler nicht ihren besten Tag. Crowder, der allgemein in den Finals ziemlich abgetaucht ist, der lange, lange, lange Zeit in den Playoffs, über die Playoffs hinweg, sehr, sehr überragend war, den Dreier perfekt getroffen und nahezu perfekt. Und einfach dieser perfekte 3-and-D-Spieler war, der hat es irgendwie so ein bisschen in den Finals liegen lassen. 8 Punkte, nur 2 von 7. Auch ein Teddy über 8 von 18. Duncan Robinson sehr gut geworfen, 4 von 17. Bam Adebayo auch 15 Punkte, 7 Rebounds. Er konnte natürlich nicht 14 Minuten gehen, nur 33, in Anführungszeichen nur. Aber das ist schon, man hat schon gesehen, was Bam Adebayo da im Spiel gibt. Aber wenn andere Rollenspiele einfach nicht so gut sind wie sonst. Der 3er, 34%, eigentlich solide gefallen. Mit aus dem Field auch 48,8%. Da ist bei den Lakers aber jedes Mal einfach, da waren ja immer nur 6 Punkte Unterschied aus der 3er Distanz, 35,9%. Und nochmal 4% mehr aus dem Field. Und diese Statistik macht einfach den Unterschied. Und Anthony Davis macht den Unterschied in den Finals. Obwohl, wenn man jetzt nach Statistiken geht, wird LeBron James wohl die Nase vorhaben. Auch hier wieder 12 Rebounds, 8 Assists noch nebenbei gesammelt. In allen Belangen besser gewesen als Anthony Davis, wenn man nach Statistiken geht. Ich würde trotzdem sagen, dass AD aktuell der bessere Spieler ist. Einfach durch seine Klasse, die er aufs Feld bringt, durch seine Dagger, die er regelmäßig trifft. Ich erinnere nur an die Playoff-Serie gegen die Nuggets, wo er einen Dreier zum Game reingemacht hat. Wie wäre es? Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, hätte er nicht gemacht. Dann stehen es 2:2 in dieser Serie. Da wäre anders nochmal möglich gewesen für Denver. So war es dann nicht der Fall. Hier macht Davis auch den Dagger drauf. Und die Serie wird wohl beendet sein, wenn nicht ein Wunder geschieht, wenn Butler nicht wieder 40 Punkte auflegt, wenn Tyler Hero nicht wieder 40 Punkte auflegt, sollte die Serie wohl beendet sein. Und dann sprechen wir noch einmal über die Heat und geben ihr mal den Respekt, den sie verdient haben, denn was sie da abziehen in der Bubble auf dem Court ist wirklich überragend. So, jetzt sprechen wir wie versprochen über die NFL, über die National Football League. Wo wir ja erstmal ein paar Anmeldungen natürlich noch im Vorhinein, bevor wir auf den Spieltag eingehen, nochmal kurz erwähnen müssen, denn das gehört irgendwie leider schon dazu. Das Spiel Kansas City Chiefs gegen New England Patriots müsste verlegt werden. Der Grund dafür war einfach, dass Cam Newton positiv getestet wurde. Die Mannschaft dadurch den zweiten Test brauchte, nicht rechtzeitig anreisen konnte. Das Spiel wurde von Samstag auf Montag, beziehungsweise Montag auf Dienstagnacht auf unserer Zeit verlegt. Ähnlich bei den Texans, wo 3 Spieler und 5 aus dem Staff positiv getestet wurden. Heute wurde noch der Ersatzquarterback der New England Patriots auch positiv getestet. Damit ist das Team jetzt in Quarantäne, beziehungsweise kann erstmal wieder nicht trainieren. Man merkt leider in ganz Europa, auf der ganzen Welt, dass alles wieder zurückgeht, dass sich das nicht positiv entwickelt aktuell. Unsere Entwicklung allgemein bezüglich Corona. Das ist schon leicht angsteinflößend und man merkt auch anhand der Fälle im Fußball, die mittlerweile wieder immer mehr werden. Man hört immer wieder täglich, dass irgendein Team in Quarantäne ist. Dass dieser Virus natürlich war immer da, aber jetzt wieder nahbarer ist, ja, nichts Schönes. Nichtsdestotrotz sprechen wir erst mit der Partie von Donnerstag auf Montag, denn da konnten die Denver Broncos die New York Jets mit 37:28 besiegen. Erwartbar, die Jets 0-4 jetzt, Denver, ja, 1-3, da muss man, denke ich mal, nicht viele Worte über die Spiel verlieren. Jetzt kommen wir auf die einzelnen Spiele zu sprechen. Die Carolina Panthers konnten die Arizona Cardinals mit 31 zu 21 besiegen, machte einen sensationellen Start. Und was fällt auf? Die Panthers stehen 2-2, womit man nicht rechnen durfte. Die Arizona Cardinals stehen 2-2, nachdem sie schon 2-0 standen. Aber die Panthers haben beide Spiele ohne ihren Running Back, ohne den All-Star, ohne den letztes Jahr wohl laut Statistiken zumindest besten Running Back der Liga, Christian McCaffrey, denn dieser ist weiter verletzt. Und Teddy Bridgewater, der mittlerweile ohne Verletzung, auch ohne Angst irgendwie spielt, scheint wirklich da ja, andere Leute ans Laufen bekommen zu haben. Es funktioniert sehr, sehr gut mittlerweile. Er hat 9 First Downs mehr, man hat 180 tote Yards mehr gehabt. Das Running Spiel war gleich gut. Das Passing Game war bei den Panthers viel besser, 140 Yards. Klar hat man den jungen Quarterback bei den Arizona Cardinals, Kyler Murray, hinten drin, der gerne auch mal gesackt wird, der vielleicht ein bisschen overhyped ist, einfach aufgrund davon, dass er ein sehr spektakulärer Spieler ist, wenn er hinten in der Pocket steht und so klein ist und dann gerusht wird, beziehungsweise Leute versuchen ihn zu sacken. Das sieht schon sehr spektakulär aus. Spielerisch ist das natürlich noch nicht auf dem Niveau von anderen guten Quarterbacks. Teddy Bridgewater würde ich jetzt nicht unbedingt über ihn packen. Allerdings hatte diesmal seine Guns, die um ihn herum hat, seine Spieler, die um ihn hat, einfach viel, viel besser einsetzen können. Und ja, das bleibt erstmal dazu zu sagen. Die Cardinals sind ein bisschen enttäuschend, kann man wirklich so sagen. Da durfte man mit ein bisschen mehr rechnen, natürlich auch durch Hopkins, der dazu kam vor der Saison, abwarten. Die Cincinnati Bengals besiegten die Jacksonville Jaguars. Die Jaguars damit 1-3, die Bengals 1-3, der erste Sieg vom neuen Quarterback im Trikot der Cincinnati Bengals. Joe Burrow, der neue Mann in der Pocket, der ja, so oft gesackt wurde in dieser Saison wie kein anderer. Letzten Spieltag vor diesem Spiel wurde in einem Spiel alleine 5-mal gesackt. Bei Jacksonville muss man jetzt überlegen, welche Richtung man einschlagen möchte. Schlägt man die Richtung, man geht jetzt auf Tanken, damit man einen Draft-Pick kriegt ein, weil, wie man sieht, es gibt ja einen aus dem College, der definitiv, ein Quarterback, der definitiv First Pick wird, und den reißen sich wohl die Teams. Und jetzt muss man überlegen, gibt man Minshew weiterhin diese Fläche, die er eigentlich gut genutzt hat, und vor allem in Jacksonville, wo die Corona-Zahlen ja auch sehr niedrig sind, da die Fans im Stadion sind und die wirklich Minshew sehr supporten. Er hat diese Stadt wirklich elektrisiert, hat diese Stadt für sich irgendwie ja genutzt, um einfach diese Fläche zu nutzen, um sich zu präsentieren. Er ist sehr, sehr beliebt, er ist sehr, sehr hoch angesehen. Allerdings ist er wohl einfach keiner, der das Team zum Winning bringt. Auch wenn sie 1-3 stehen, da andere Teams viel schlechter stehen. Was man noch dazu erwähnen muss, auch wenn sie tanken, stehen da einige Teams viel schlechter da als sie. Das ist einfach Fakt. Ein trauriger Fakt für sie. Aber die Cincinnati Bengals, die nicht im Tanken sind, jetzt 1-3. Und da war Joe Burrow der Heilsbringer, der wirklich diese Offense ja inspiriert. Er war ja der First Pick in diesem Draft, macht einen überragenden Job. Er ist einer, mit dem man in die Zukunft gehen kann aus Sicht der Bengals und vielleicht in der Zukunft einmal mehr gewinnen kann und einen offenen positiven Rekord oder offen 8-8. Nehmen wir an, mittlerweile 17 Spiele in dieser Saison, 9-8-8-9 Rekord gehen kann. Ja, die Dallas Cowboys fast ein 50-Burger von den Cleveland Browns kassiert, 49 Punkte. Odell Beckham Jr. war hier der Spieler des Spiels. Drei Touchdowns. Hopper auch sehr, sehr gut gespielt. Hat auch zwei Touchdowns. Beziehungsweise Hunt hat. Nee, Hopper hat einen Touchdown, Hunt hat zwei Touchdowns. Und es lief eigentlich wie so ein typisches Cleveland, der das Spiel ab erstes Viertel 14-7 geführt. Dann einen 34-Punkte-Lauf bekommen. Dann nochmal richtig dran gekommen. 24 Punkte in Folge wieder gemacht. Man war bis auf 10 Punkte dran und da macht Odell Beckham Jr. den Deckel drauf. Ein Sieg, den besonders Baker Mayfield braucht, und es war wohl, wenn man sich jetzt die Spiele von Cleveland anschaut, die er diese Saison bzw. vorherige Saison, wo OBJ zu ihm kam, wirklich sehr enttäuscht hat. Jetzt stehen sie 3-1, nachdem sie 0-1 gestartet sind. Das gefällt sicherlich sehr gut. Allerdings haben die Dallas wirklich sehr enttäuschend. Dak Prescott hat, ja, eigentlich nicht so schlecht gespielt auf 481 Passing Yards. Aber das Laufspiel der Browns konnten sie einfach nicht gestoppt kriegen. 307 Rushing Yards. Im Gegenzug haben sie ja für nur 201 Passing Yards Die Dallas Cowboys nur mit 85 Rushing Yards. Sehr, sehr enttäuschend. Drei Turnovers auch. Und OBJ einfach hier der Spieler des Spiels, vielleicht der Spieler der Woche auch. Überragendes Spiel vom ehemaligen Giant, der jetzt vier Touchdowns in dieser Saison hat. Die New York Giants haben nur drei Touchdowns, sprich einen Touchdown weniger als ihr Ex-Spieler. Was ja eine absolute Enttäuschung ist. Die New Orleans Saints haben ihr Do-or-Die-Game, wenn man schon so betiteln konnte, gewonnen. Denn man stand 1 zu 2, mit 1 zu 3 hat man eine relativ geringe Chance, in die Playoffs zu kommen. Hier hat man dann performt. Es sah am Anfang sehr schlecht aus. Die Lions waren innerhalb von 4 Minuten 37 mit 14 Punkten vorne. Danach hatten allerdings die Saints einen 35-Punkte-Lauf, haben das dann locker nach Hause gechippt und am Ende verdient gewonnen. Die Saints, die wirklich viele Verletzungen aktuell haben. Allerdings hat Drew Brees die Waffen um sich rum eingesetzt bekommen. Alvin Kamara, Smith und andere Spieler. Hat er wirklich sehr, sehr gut um sich eingesetzt. Und das, was man einfach von ihm gewohnt ist, von Drew Brees, sichere Pässe, genaue Pässe und da einfach eine Bank als Quarterback, das hat er mit eingebracht. Die Vikings durften den ersten Sieg der Saison feiern und haben die Houston Texans besiegt, die danach ihren Head Coach Billy O'Brien, glaube ich, muss mal kurz nachschauen, gekickt haben. Kurz mal nach den Namen schauen. Er war auf jeden Fall General Manager und Billy O'Brien, genau wie ich schon erwähnt habe. Er war General Manager und Coach und da weiß man aus Erfahrung aus den guten alten Zeiten, dass das meistens nicht funktioniert. Das ist einfach zu viel für eine Person, beides tragen zu können. Und man kann auch nicht ihn nur für eine Rolle entlassen. Deswegen haben die Texans sich komplett von ihm getrennt. Die Texans, die über die letzten Jahre wirklich ein konstanter Playoff-Teilnehmer waren, natürlich oft in der ersten Runde gescheitert sind. Letztes Jahr dann, glaube ich, die Patriots in Runde 1 besiegt haben der Playoffs, indem die Patriots da am 16. Spieltag noch bei den Miami Dolphins verloren haben und dann zum ersten Mal überhaupt nach, ich glaube, 10 Jahren in die erste Runde mussten, dann an den Houston Texans gescheitert. Die kriegen einfach ihre Waffen nicht eingesetzt, TJ Watt und so weiter. Die Vikings, die wirklich auch eigentlich eine schwache Saison haben, Kirk Cousins, der eine schwache Saison hat, die Waffen umherum, die längst nicht mehr so da vorhanden sind wie vor 2 Jahren, wo man auch in die Playoffs geschafft hat und dann sich mit Green Bay oft duelliert hat. Das war einfach nicht mehr so vorhanden. Und jetzt, ja, sieht es anders aus bei den Texans. 0-4, Coach weg, General Manager weg. Man muss jetzt neue Personen finden. Ich denke nicht, dass man nochmal dieses Risiko eingeht, eine Person als General Manager und Coach zu verpflichten. Einfach zu viel für eine Person. Klar, die Football Coaches sind Menschen, die leben für den Sport, die machen privat kaum was anderes, weil da der Druck so hoch ist, weil du einfach mit jedem Spieler sprechen musst und so weiter. Ihr kennt das ja. Und mal gucken, ob nicht dafür eine Person wieder entscheidet, wo ich die Chance sehr gering sehe, oder diesmal zwei diverse holt. Die Seahawks stehen 4 zu 0, Miami Dolphins 31-23 besiegt. Sehr, sehr knappes Spiel, wenn man bedenkt, dass die Dolphins sind, aber Larry Fitzgerald, aber wird von den Fans Fitzmagic genannt. Bei dem weiß man nie, der kann immer wieder gerne Upsets bringen. Ich habe eben schon das Spiel gegen die Patriots erwähnt und dieser Mannschaft ist immer wieder irgendwie jedes Team zu überraschen mit seiner Spielart, wie er spielt. Auf einmal rennt er einfach für 10 Yards ein neues First Down, was man von ihm nicht gewohnt ist. Und hat auch die Seattle Seahawks lange Zeit überrascht. Am Ende haben die Seahawks gewonnen, aber als Dolphins-Fan wird man sicherlich mit diesem Ergebnis mehr oder weniger zufrieden sein, beziehungsweise mit der Spielweise. Man steht jetzt 1 zu 3, hat Jacksonville besiegt gegen Buffalo und gegen New England und gegen Seattle jetzt verloren. Drei Teams, die die Playoffs machen werden. Absolut nichts Peinliches gegen die zu verlieren. Allerdings war jedes Spiel auch knapp, was die anderen Teams, die so eine Bilanz haben, in der Regel nicht schaffen. Da kann man Washington, die beiden New York Teams erwähnen, die ihre Spiele selten gegen so große Teams knapp machen. Das schafft Fitzmagic immer wieder. Schon gerade das Washington Football Team erwähnt, auch sie haben 31 zu 17 gegen Lamar Jackson, seine Baltimore Ravens verloren. Erwartbare Niederlage, nichts, worüber man länger sprechen müsste. Die Tampa Bay Buccaneers besiegten die Chargers mit 38 zu 31, allerdings weiß man bei den Chargers jetzt eins, man hat mit Herbert seinen neuen Quarterback gefunden, 31 Punkte abgeliefert gegen diese Defense, die eigentlich die Tampa Bay Buccaneers bisher in dieser Saison am Leben gehalten hat. Man hat am ersten Spieltag ja direkt verloren gegen die Saints, danach gegen die Panthers, gegen die Broncos und jetzt gegen die Chargers gewonnen. Wenn man mal die Punkte anschaut, 28, 31 und 38 gescored, alles gut. Allerdings die Spiele zuvor nur 17 Punkte und 10 Punkte kassiert. Eine überragende Leistung der Defense und Herbert hat sie einfach geknackt bekommen in diesem Spiel. Am Ende war dieser eine Turnover, den man mehr hatte, sicher schade, dass wirklich ja, das Endgame hat. Das Rushing Game war bei beiden nicht wirklich vorhanden. Passing Game, es war eigentlich fast gleich auf. Klar hatten die Tampa Bay 160 Total Yards mehr, haben auch ein Touchdown mehr. Das war alles so der gewisse Unterschied, der diesen Score ausgemacht hat. Allerdings muss man vor sich der Chargers sagen, Respekt und Respekt an Herbert, dass er dieses Team wirklich so leiten kann. Und für Tom Brady geht's voran. Er kriegt seine alte Waffe Gronkowski mittlerweile wieder besser ans Laufen. Es scheint so, als ob die beiden sich wieder gefunden haben. Hat jetzt viel mehr Carries. Im ersten Spiel hatte nur 2 Carries. Mittlerweile hat er, glaube ich, über 6 im Schnitt. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Bringt seine Offense ans Laufen, die jetzt immer besser wird von Spiel zu Spiel, merkt man, er hat das Playbook in sich. Er weiß genau, welche Waffe er so nutzen kann wie Edelman. Er weiß genau, er hat einen Gronkowski, der ihm bestimmt so ein Stückchen Sicherheit bringt und Routine, weil er ihn schon kennt, weil er die Abläufe mit ihm kennt. Das muss er jetzt mit allen anderen Spielern herausfinden. Es scheint also, als ob er es schaffen würde, die Spieler um sich rum gut einzusetzen, die Spieler um sich rum stärker zu machen und mittlerweile auch genau zu wissen, wen er wann anspielen kann. Die Rams gewann mit 17-9 gegen die Giants. Die Giants, die gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht haben. Allerdings sind zweimal ganz kurz vor der Endzone in der Red Zone ja, verkackt haben. Man hatte sogar 55 Yards mehr. Hat dann, wie gesagt, zweimal, man hat kein Touchdown erzielt, dreimal ein Field Goal machen müssen. Da hätte man dreimal scoren können. Inklusive die Interception, die man dann kurz vor Ende hatte. Daniel Jones war dann kurz vor der Endzone, hatte noch 10 Yards to go. Ich habe 1 Minute 30, wirft dann eine Interception, Spiel vorbei. Weil die Rams den Ball haben, viel mehr auf die Knie gehen, alles halt nichts Besonderes. Ja, das war ein Spiel, welches hätten die Giants gewinnen müssen. Man steht jetzt 0-4. Die Rams hatten einen sehr, sehr schlechten Tag. Jared Goff, der Quarterback, der zwischenzeitlich verletzt war. Die Rams 3-1, die Cowboys, Eagles und Giants, alle aus der Division geschlagen, nur gegen die Bills knapp verloren. Man hat sich wieder gefangen, man hat ja letztes Jahr die Playoffs verpasst. Man sah davor ja mit dem Super Bowl sehr gut aus. Es scheint, als ob sich das Team wieder finden wird. Man hat natürlich einen klasse Head Coach und die Giants. Ja, woran liegt es da? Klasse, Cron Barkley fehlt, verletzungsbedingt. Devonta Freeman, der jetzt wieder bei den Giants gesigned hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert, sah aus wie früher, hat dieses frischen Single-Button. Ohne ihn hätten sie hier eine viel höhere Klatsche kassiert. Jetzt die Frage, wenn sie wirklich den Erstpick kriegen sollten und nicht die Jets, holt man sich den Quarterback oder vertraut man Daniel Jones? Ist natürlich jetzt alles noch eine Theoriefrage und wird in der Praxis erst ein paar Monaten umgesetzt werden im April. Deswegen schauen wir erstmal im April. Allerdings sieht das so aus, als ob sie hier nicht mehr 2-3 Siege in dieser Saison holen werden. Die Colts besiegten die Bears mit 19-11, Nick Foles. Der neue Quarterback, beziehungsweise der alte neue, ist jetzt zu den Bears gekommen, hat letzte Woche den Umbruch gebracht, deswegen diese Woche den Starterplatz bekommen, nur 11 Punkte gescored. Klar, neues Playbook für ihn, klar, erstes Spiel als Quarterback, hat natürlich nicht diesen Wow-Effekt, den er hatte, wenn er reinkommt, dieses, jetzt zeige ich es ein, sondern dieses Starter, wenn du als Quarterback reinkommst, wo du nur Ersatz-Quarterback bist, hast du diese mentale Einstellung, jetzt zeige ich es ein. Und wenn du dann halt selber drin bist als Quarterback von Anfang an, hast du natürlich eher die Mindset, dass du diesen Platz nicht verlieren möchtest. Das macht auch so einiges aus, den Unterschied dieser Mindsets, die man hat als Quarterback. Ja, 19-11 gegen die Colts verloren, die mit Quarterback Philip Rivers auch jetzt nicht wirklich gut aussahen. Das war auch eher ein Spiel auf unterem Niveau. Die Bills besiegten die Raiders 30-23. Sehr souveräner Sieg, die Las Vegas Raiders jetzt damit auch heimgeschlagen. Die Bills, die wirklich Elite sind diese Saison. Man steht jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, 4-0. Ich schaue nochmal kurz nach, genau. Jets geschlagen, Dolphins geschlagen, Rams geschlagen, Las Vegas Raiders geschlagen. Alle jetzt nicht die Gegner, die man vielleicht in den Playoffs begegnen wird. Allerdings muss man trotzdem Respekt sein. Den Rams werden sie wohl begegnen in den Playoffs, beziehungsweise die werden in den Playoffs dabei sein. Nichtsdestotrotz, Respekt, Sonny ist ja angesagt. Sehr, sehr gutes Spiel von beiden Teams. Die Raiders hier 2-2 stehen, was sie vor der Saison sehr wahrscheinlich sofort unterschrieben hätten, wenn jemand gesagt hätte, ich stehe 2-2 nach dem 2-0, wie man stand. Da war natürlich die Playoffs-Hoffnung da, da war natürlich die Hoffnung da, dass man hier eine sehr, sehr gute Saison hinlegt. Die sind jetzt ein bisschen gebremst. Da wird man jetzt auch eher hoffen, so einen positiven Rekord überhaupt noch hinzukriegen. Und die Bills, Bühne frei für sie, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt noch kurz die Montagsspiele, beziehungsweise die Montag-Dienstagsspiele. Die Eagles besiegen die 49ers, war auch eine Schlammschlacht. Beide sehr, sehr verletzungsgeprägt, beziehungsweise haben beide sehr, sehr viel Verletzung in ihrem Team. Die Eagles besiegen dann die 49ers mit 25-20. Ein sehr verdienter Sieg jetzt mal für die Eagles. 1-3, die Division ist offen. Auch wenn sich das so komisch anhört, dass sie mit 1-3 jetzt in der Division oben mit dabei sind. Aber es ist halt leider in der Division NFC East der Fall. Da haben die Washington Football Team einen Sieg, die Dallas Cowboys einen Sieg und die Eagles einen Sieg. Die Giants natürlich 0 Punkte weiterhin. Und jetzt sind die Eagles oben. Das ist etwas, womit man nicht hätte rechnen dürfen. Die Chiefs besiegen die Patriots 26-10. Klar, erwartbar ohne Quarterback Patrick Mahomes, da durfte man jetzt keinen Sieg erwarten. Patrick Mahomes war natürlich dabei, ohne Cam Newton, der Ersatzquarterback, der gestartet ist bei den New England Patriots, der jetzt auch Corona hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hoyer wurde dann irgendwann getauscht gegen Stidham. Nee, Stidham hat Corona, Entschuldigung, Stidham. Hoyer hat kein gutes Spiel gemacht mit Cam Newton, hätten das Game möglicherweise gewonnen. Die sahen wirklich nicht sehr gut aus, die Chiefs. Man hat ja auch vier Field Goals erzielt. Das war eines der schwächsten Spiele der Chiefs in letzter Zeit und deswegen dieses Ergebnis hier am Ende. Green Bay besiegte die Atlanta Falcons mit 30 zu 16, steht auch 4-0. Da zeigt es nochmal der alte Mann in der Quarterback-Position bei Green Bay, Rodgers, er es drauf hat und dass die Packers ihren Trade-Pick in den Draft hätten besser nutzen müssen. Jetzt zuletzt noch der World Grand Prix, der jetzt auch in 13 Minuten startet. Adrian Lewis und Stephen Bunting wurden Corona-positiv getestet, beide ohne Symptome, beide angereist, mit der Motivation spielen können, beide jetzt abgereist. Dafür sind Jeff Reiter-Swan und Simon Ritter-Kraus nachgezogen. Adrian Lewis ist raus aus der Top 16, natürlich ganz bitter. Ich habe es schon angesprochen im alten Podcast, ist dieser Top 16-Spot für die Spieler mit der wichtigste Spot ist, um einfach immer dabei zu sein in den wichtigen Turnieren. Jetzt ist er da raus wegen Corona. Sehr, sehr unglücklich, aber das ist einfach etwas, womit man in dieser Zeit leider leben muss. Sehr, sehr unglücklich für ihn. Das, ja. Und auch für Stephen Bunting, der für ihn ist einfach ein normales Tour, hat sich durch die Pro Tour, die Top 16 der Pro Tour und die Top 16 der Weltrangliste waren ja hier dabei. Dadurch kam er rein. Er ist auch positiv getestet, auch ohne Symptome. Auch für ihn sehr, sehr bitter. An beide geht natürlich eine gute Besserung an dieser Stelle raus. Somit haben wir heute folgende Partie: Brandon gegen Kim Albrecht. Zwei Spiele der älteren Klasse, der älteren Garde. Da sehe ich Kim aktuell ein bisschen vorne. Der gefällt mir. Die ist ja sehr gut. Aber letztes Jahr, es ist so, er hat ja auch komplett neu angefangen. Seine Tour hat fast verloren. Oder hat sie sogar verloren, weiß ich jetzt gerade nicht genau. European Tour kaum noch dabei gewesen. Und dann letztes Jahr einer auf der European Tour ein gutes Ergebnis gehabt, hat gesagt, er will jetzt alles ändern, seine Familie ist auch immer mit dabei mittlerweile. Und er hat einiges geändert, hat trainiert privat viel mehr, hat einige Entscheidungen getroffen, auch bezüglich des Ausrüsters, die ihn wieder voranbringen sollen. Und es scheint also, als ob es ihm wirklich gelingt, dass er sich wieder steigert. Ihn sehe ich hier leicht vorne. Und mein Hund weint übrigens im Hintergrund, weil er raus möchte. Ich beende kurz den Podcast und dann gehen wir auch. Ian White gegen Johnny Clayton da aufgrund seiner aktuellen Verfassung im Vorteil. Dave Chisholm gegen Glenn Durant. Auch hier Durant im Vorteil. Chisholm in einer sehr schwachen Verfassung. Allerdings weiß man bei Chisholm nie. Vielleicht gewinnt er einfach dieses Turnier. Allerdings würde ich dann jetzt sagen, ist hier Durant Vorteil. Gurney gegen Cullen. Ja, 50-50-Ding, vielleicht mit Tendenzen zu Gurney, der die Zeit sehr, sehr gut spielt. Peter Wright gegen Joyce, das sollte eine eindeutige Geschichte werden für Wright. Ähnlich bei Price gegen Vatimena. Clemens, der Deutsche, gegen Nathan Espinosa. Espinosa natürlich der große Favorit mit Außenseiterchancen für Clemens. Sam Whitlock gegen Dobie ist Dobie der Favorit. Und Jeffrey de Swan gegen Jamie Hughes, das ist eine 50-50-Partie. Schon geht's viel schneller. Ich wollte lieber jetzt mit dem Hund rausgehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.